Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Heute sprechen wir mit Bernd Parakennings, der seit 35 Jahren mit schwerwiegenden gesundheitlichen Herausforderungen kämpft. 46 Operationen, ein Schlaganfall, mehrere Krebserkrankungen und aktuell eine Chemotherapie. Trotz all dieser Schicksalsschläge hat er nie aufgegeben und lebt nach dem Motto, wer aufgibt, hat verloren. Lehnt euch zurück, los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Mutmacher. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sitze heute circa 80 Kilometer von unserem heutigen Gast entfernt bei mir im Wohnzimmer am Schreibtisch. Es ist wunderschönes Wetter, so langsam kommt die Sonne hier rein und ich habe schon gehört, bei euch scheint auch die Sonne, richtig?
Ja, fängt langsam an, die Wolken gehen langsam weg. Ich freue mich über einen sonnigen Nachmittag. Ja.
Das war übrigens unser heutiger Gast, das ist der Bernd. Der sitzt, wie gesagt, 80 Kilometer von mir entfernt. Ich hoffe, die Technik macht das heute alles mit. Wir haben ein bisschen Unterstützung noch vor Ort. Und beim Sanitätshaus Lettermann sitzt auch noch technische Unterstützung. Also es wird heute bestimmt super funktionieren, unser Interview in der heutigen Folge. Ich heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht kannst du dich am Anfang erstmal ein bisschen vorstellen.
Also ich heiße Bernd Parakennings, ich bin mittlerweile 64 Jahre alt, bin seitdem ich 35 bin erkrankt und werde immer erkrankter, kann man das so sagen, aber habe bis heute nicht aufgegeben und habe das auch nicht vor. Also ich versuche mich immer wieder neu zu erfinden, finde neue Möglichkeiten, in denen ich tätig sein kann mit den eingeschränkten Mitteln, die ich mittlerweile habe. Und hoffe, dass ich ein klein bisschen Mut machen kann, anderen Menschen auch diesen Weg zu gehen.
Da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht erzählst du vorab erstmal, was hast du eigentlich für Krankheiten? Weil das ist ja eine ganze Reihe.
Ich bin mittlerweile 46 Mal operiert an beiden Beinen. Ich habe das dritte künstliche Kniegelenk in der Folge eines Kniegelenksaustausches einen Schlaganfall gehabt. Mit Folgeschäden wie Sprachverlust, Bewegungsverlust, musste viele Dinge neu lernen, fahre teilweise Rollstuhl, habe mittlerweile zwei Krebserkrankungen mit relativ gutartigen Krebsarten, eine Speiseröhrenkrebs, der war bösartig und habe jetzt im Moment Magenkrebs, bin momentan in der Chemo, die diversen anderen Kleinigkeiten, die da noch daneben laufen. Das würde zu weit führen. Und das sind Dinge, die im Laufe der Zeit eben entstehen, wie Teilamputation von Zeh oder ähnlichen Dingen, die dann als Nebenerkrankungen kommen, die natürlich immer wieder Rückschläge sind, aber die auch bewältigt werden müssen.
Mir wird gerade ganz anders, wenn ich das höre.
Warum?
Ach, weil das ist ja fast dein ganzer Körper befallen.
Ja, definitiv. Im Laufe der letzten 30 Jahre bin ich körperlich immer weniger in der Lage gewesen, das zu tun, was normale, nicht behinderte Menschen vielleicht tun könnten. Hm. Aber ich habe gelernt, dass man sehr viele Dinge ausgleichen kann, indem man andere Wege geht. Ich habe durch den Sport Türen aufgemacht bekommen, in der Ausbildung, in der Umschulung zum Erzieher. Ich war früher mal Schlosser. Ich habe dann noch studiert. Ich arbeite heute im PIN in Nettetal als psychologischer Berater. Ich darf im Sport tätig sein, als Ausbilder, als Lehrgangsgeber, auch in dem Bereich, hauptsächlich im Bereich Deeskalation und Antigewalt oder im Bereich Fit für die Vielfalt oder im Bereich Sport für Behinderte. Also alles das, was ich selber bin, versuche ich beratend oder schulend zu begleiten. Das kann ich noch. Sprechen kann ich noch.
Gott sei Dank, wieder, ne?
Denken kann ich auch. Und ich werde von vielen Seiten gut unterstützt, dass das auch so bleibt. Also ich darf viele Schulungen besuchen. Ich durfte letztes Jahr noch eine Schulung besuchen vom Kreis Viersen, die mich zum Notfallseelsorger ausgebildet haben. Ich habe lange überlegt, ob ich das noch kann, körperlich. Aber die geben mir die Möglichkeit, nur in der Früh- und in der Tagschicht zu arbeiten. Die Nachtschichten muss ich nicht machen. Mhm. Das traue ich mir zu und mache ich jetzt auch seit einem Jahr oder habe es gemacht. Eine sehr erfüllende Aufgabe und das war auch was, wo man viel über sich selber wieder lernt. Das war, im Dezember habe ich noch einen Fachlehrgang vom Deutschen Olympischen Komitee besuchen dürfen über Mental Coach, Physical Mental Coach, eine neue Ausbildung im Sport, die auch sehr wichtig ist, diese psychologischen Begleitungen und physiologischen Begleitungen von Flüchtlingen innerhalb der Integration im Sport. Also es war auch sehr, sehr interessant und sehr fachlich. Ja. Und das kann ich. Trotz meiner eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten bin ich ja sehr wohl noch in der Lage, natürlich auch mit der Zeit gelernt, sprachlich mich so weit auszudrücken, dass ich andere Menschen vielleicht begleiten kann. Und das mache ich sehr gerne.
Das hört sich wirklich auch sehr erfüllend an.
Ist erfüllt, ja.
Das heißt, beruflich bist du auch sehr sozial unterwegs, unterstützt quasi alle. Und du selber erfährst auch Unterstützung, hast du gerade gesagt.
Ich versuche, Menschen zu begleiten. Ich differenziere zwischen Unterstützung und Begleitung. Begleitung ist für mich wichtiger. Es wird vielleicht von vielen gesehen als Unterstützung, aber für mich ist dieses Wort begleiten viel, viel wichtiger. Ob es jetzt die Kollegen vom Sport sind oder ob es Patienten in PIN sind oder im Krankenhaus bei den Konsilien, die ich teilweise da mache. Ich habe einen hohen Erfahrungsspielraum mit Krankheiten.
Leider.
Es gibt so einen Spruch, man muss nicht alles haben, worüber man redet. Aber es hilft einem ungemein, wenn man Patienten begegnen kann, auf der Ebene, es selber erlebt zu haben.
Ja, das ist warm.
Das ist etwas, was ich für mich festgestellt habe, was mir immer wieder zurückgespiegelt wird, auch von den Klienten, was unbezahlbar ist.
Man fühlt sich gleich viel besser verstanden.
Anders aufgehoben, ja. Ja. Das ist eine andere Nummer, ja. Aber das heißt nicht, dass man selber dann für sich selbst auch die gleiche Funktion ausüben kann. Also ich unterstütze Menschen bei Pflegeanträgen oder bei Schwerbehindertenanträgen. Ich versuche sie durch schwere Zeiten zu begleiten, die durch Unfälle oder ähnliche passieren oder durch Erkrankungen im Rahmen der Tätigkeit, die ich da mache. Natürlich alles im eingeschränkten Maß. Ich kann 4-5 Stunden die Woche arbeiten, mehr nicht. Aber das trotzdem für mich wichtig ist. Und die Patienten sind auch sehr dankbar. Also ich habe jetzt auch bei der Magenkrebserkrankung so tolle Sachen erlebt von meinen Patienten. Ich hatte eine Patientin, die für mich nach Kevela gefahren ist und eine Kerze angemacht hat und die für mich gebetet hat. Also es sind so Dinge, die machen einen stark.
Das ist so schön. Das ist ganz schön harter Tobak hier heute in der Folge, muss ich sagen.
Für dich, ja. Für mich Alltag.
Ja, für dich Alltag, ja. Und das ist das Schlimme, ja. Aber du scheinst ja richtig gut damit umzugehen.
In den meisten Zeiten ja, aber nicht immer. Es gibt genügend Zeiten, wo ich auch, wie letzte Woche zum Beispiel, völlig verzweifelt bin, völlig erschöpft, wo ich denke, das geht so nicht weiter, wo ich mich auch alleingelassen fühle von denen, die mich eigentlich betreuen sollten.
Mhm.
Aber ich habe zum Glück eine hervorragende Partnerin an der Seite. Und ich habe ein großes Grundwissen. Ich kann mich noch wehren. Also letzte Woche waren mal so 2 Tage, wo ich eine Ernährung bekommen habe, die ich nicht vertragen habe, wo ich wirklich gedacht habe, nee, das geht so nicht weiter. Das gehört aber dazu. Also ich bin fest davon überzeugt, dass diese Phasen dazugehören. Die, wenn das nicht so wäre, dann habe ich das Gefühl, dann stimmt was nicht. Wenn man nur positiv mit Dingen umgeht oder nur negativ damit umgeht, dann sind das so 2 Gegensätze, die passen nicht zu dem, was wir als Kranke erleben. Man muss beide Seiten im wahrsten Sinne des Wortes erleben, leben und verarbeiten. Das ist das, was ich immer wieder versuche. Und da baue ich mich auch drauf auf. Das ist für mich wichtig.
Also du wirst jetzt gerade aufgrund des Magenkrebses auch künstlich ernährt?
Also ich habe zweimal jetzt versucht, eine künstliche Ernährung zu mir zu nehmen. Bei beiden Malen ist das leider negativ verlaufen. Ich habe durch diese hohe Erkrankung, ich bin ja Spastiker, ich bin Epileptiker, bin ja sowieso nicht unbedingt mehr so physisch stabil. Ich scheine irgendwas innerhalb dieser Ernährung nicht zu vertragen. Ich habe dann massive Spastiken bekommen, war vollkommen geschwächt, habe nur noch gebrochen, habe Durchfälle bekommen. Das kann bei einer Chemo passieren, das weiß ich. Aber in dem Maß, wie ich es da erleben musste, war es nicht mehr so, dass es im wahrsten Sinne des Wortes lebenswert war. Also ich habe das dann auch eingestellt und versuche gerade andere Lösungen zu finden. Aber dazu muss man natürlich in der Lage sein. Man muss die Kraft dazu haben.
Ja.
Das ist das, was ich allen mitgeben möchte. Wer sich selber aufgibt, wer sein eigenes Gefühl aufgibt, sich zu wehren, der hat verloren, auch in unserem System, ganz sicher. Ich versuche jetzt, Kochsalzlösung zu bekommen, damit ich den Flüssigkeitshaushalt ausgleichen kann. Versuche die Ernährung mit hochkalorienhaltiger Ernährung zu unterstützen, so dass ich im Gewicht bleibe, dass ich vielleicht dann in 3-4 Wochen, wenn die letzte Chemo vorbei ist, tatsächlich dann operiert werden kann, hoffe ich. Und danach sehen wir weiter. Das wird dann kommen. Es ist auch für mich mittlerweile aufgrund der langjährigen Erfahrung mit den Krankheiten so, dass ich immer nur noch Step for Step denke. Das ist auch das, was ich vielen versuche mitzugeben bei vielen anderen Dingen. Man kann nicht an nächstes Jahr denken. Man kann immer nur, wie ich jetzt, ich habe am Donnerstag die nächste Chemo. Das ist das, wo ich momentan drüber nachdenke, was für mich das nächste Ziel ist. Und dann die 4. Chemo ist noch in Sicht. Die wird auch noch geplant und angedacht. Alles andere noch nicht. Weil ich muss jetzt die Kraft für das haben, was gerade kommt und dafür auch die Energie aufbringen. Und dann geht es weiter. Dieses was wäre, wenn, hindert mich an Leben heute. Und das wäre schade.
Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, ob man sich in deiner Situation die Frage stellt, womit habe ich das verdient? So viele Erkrankungen, immer wieder eine neue zu bekommen. Stellt man sich die Frage?
Ja, definitiv. Aber heute nicht mehr. Also nach den ganzen Jahren nicht mehr. Am Anfang bin ich mir auch relativ sicher, habe ich aktiv dazu beigetragen, tatsächlich aktiv dazu beigetragen, dass es mehr Erkrankungen gab. Weil ich am Anfang der wieder sein wollte, der ich vor der Verletzung war. Und ich mich vehement dagegen gewehrt habe, das zu sein, was ich zu dem Zeitpunkt im Prinzip schon war, nicht mehr in der Lage, das zu leben, was ich vorher war. Das hat lange gedauert. Ich habe dann zum Glück damals nach viel Wehren und viel Widerständen einen sehr guten Psychologen gehabt, der mich begleitet hat, der mich dazu gebracht hat, überhaupt auf ihn zu hören, was schon eine Kunst war. Ja, ich kam aus einer reinen Männerwelt und da war Psychologie, Psychologen waren für mich, was wollen
Indianer
die von mir?
Indianer kennen keinen Schmerz.
Ja, könnte man so sagen, ja. Oder eine unermessliche Überheblichkeit. Ich kriege alles auch alleine hin. Das hat Jahre gedauert, bis ich in dem Denken war, wie ich heute bin. Und heute frage ich mich nicht mehr, warum bekomme ich dieses, jenes oder welches, sondern heute versuche ich die Zeiten zwischen den einzelnen OPs oder anderen Dingen so weit wie möglich zu genießen, Wir haben uns ein Wohnmobil gekauft, wir fahren zwischendurch in Urlaub. Meine Tochter ist mittlerweile groß zum Glück und hat auch einen schönen Beruf, ist in einer guten Beziehung. Viele Dinge, die uns heute auch noch mehr Raum lassen als zu Beginn meiner Krankheit.
Mhm.
Wir wohnen super. Damals haben wir das Glück gehabt, eine ebenerdige, behindertengerechte Wohnung zu bekommen. Ich habe mein Haus damals verkauft oder unser Haus.
Ja.
Und das hat mir wehgetan, aber es war wichtig. Und wir leben heute hier sehr zufrieden. Also ich muss wirklich sagen, seit 8 Jahren jetzt hier und ich bereue keine einzige Minute und ich weine auch dem Haus nicht hinterher. Besitz ist was Schönes, eigenes Haus auch. Miete zahlen ist teuer.
Aber Lebensqualität ist mehr wert.
Die ist einfach unbezahlbar. Hier kann ich mit dem Rollstuhl rausrollen. Ich habe eine sehr gute Lebensumgebung hier. Wir haben das Glück, dass wir in einem Neubauviertel gezogen sind, wo viele Dinge auch sehr behindertengerecht sind, wirklich behindertengerecht, ob es Absenkungen von Bürgersteigen oder viele andere Dinge sind. Ich habe direkt um die Ecke einen Supermarkt, wo ich selber hinfahren könnte, selbst wenn es mir nicht so gut geht, wie im Moment zum Beispiel teilweise.
Mhm.
Das ist schon klasse. Also das ist etwas, was mir ungemein hilft. Ich habe mittlerweile eine Hauswirtschaftshilfe, die über meine Pflegestufe kommt, die uns beide begleitet bei der Hauswirtschaftserfüllung. Das ist eine geniale Sache. Denen bin ich auch sehr dankbar. Und ich habe im Regelfall auch gute Therapeuten oder auch gute Unterstützung von den Leuten, die ich dringend immer wieder brauche, wo ich kein Wissen habe, wo ich nicht genügend Fachwissen habe. Auch zum Beispiel Ihre Institution, über das jetzt läuft, also dieser Podcast gerade läuft. Ne? Das ist ja auch. Nein,
das ist für viele noch ganz neu.
Ja, das ist wichtig. Also, wenn ich keine gute Beratung gehabt hätte, wie mein Rollstuhl aussehen soll, oder damals die Unterstützung für die Emotion, die ich bekommen habe, die mir das Rollen leichter gemacht haben, auch bei den Antragstellungen und ähnliches, dann wäre ich allein gewesen. Das kann man nicht lernen. Dafür braucht man andere Menschen. Ja. Und denen muss man vertrauen.
Das ist nicht unser Fachbereich. Man muss einfach Menschen finden, die da Spezialisten für sind und auch die richtigen Hilfsmittel für einen persönlich finden oder nennen können, weil man selber weiß ja vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es Hilfsmittel gibt, die einen im Alltag unterstützen können.
Bis vor 10 Jahren, selbst ich, obwohl ich schon so lange krank bin, bis vor 10 Jahren war mir nicht klar, dass es sowas gibt wie eine Messe für Hilfsmittel.
Ja.
Seitdem war ich mehrmals da und habe wirklich viele Sachen auch kennenlernen dürfen, wo ich gedacht habe, ja, okay, das wäre eine Idee und da lohnt es sich drum zu kämpfen und es ist schwer, manche Dinge zu bekommen und man muss sehr hartnäckig sein und sehr, sehr unnachgiebig. Und nicht aufgeben, auch Gerichte bemühen, zur Not. Mhm. Dann hat man eine Chance, sich all das zu holen, was einem das Leben lebenswerter macht. Und das sind manchmal ganz kleine Sachen und manchmal sind es auch Sachen, die viel Geld kosten. Ich habe eine Seabrace, die mir seit 3 Jahren ermöglicht, wieder mehr als 50 Meter zu laufen. Das ist unbezahlbar.
Das ist eine These, ne?
Ja, genau. Das ist unbezahlbar. Das hat aber 2,5 Jahre gedauert. 2,5 Jahre habe ich darum kämpfen müssen, mit Unterstützung von vielen Seiten, damit ich dieses Seabrace trotz einer eigentlich Ausschlusskriterium bekommen habe. Ich habe einen Spaß mit dem Bein, das ist eigentlich ein Ausschlusskriterium, aber die Schiene ist unbezahlbar für mich. Seitdem ist mein zu Fuß erreichbarer Horizont wieder größer geworden.
Mhm.
Ja, und ich weiß, wer im Rollstuhl gesessen hat, weiß, was das für ein Riesenunterschied ob man stehen darf oder nur rollen darf. Auch mit dem, was dazukommt. Wenn ich zu lange im Rollstuhl sitze, dann habe ich Verdauungsprobleme, dann entstehen andere Krankheiten, unter Umständen Dekubitus, weiß der Teufel, was alles geschehen kann. Wenn ich zwischendurch aufstehen kann, wenn ich gehen kann, fördere ich meinen Kreislauf. Ich habe eine andere Sicht auf die Welt. Ich darf die Dinge sehen wie das, was man als normal bezeichnet. Und dann kann ich mich auch wieder reinsetzen in den Rollstuhl und kann mich ausruhen. Dann ist das was anderes, als wenn man nur sitzen darf. Das ist schon eine geniale Sache manchmal. Aber es kostet eben unheimlich viel Kraft.
Ja, also das Wort Hilfsmittel ist schon richtig gewählt, weil es hilft immens im Alltag,
Ja,
ne?
ja.
Kommen wir nochmal auf deine Orthese zurück. Du hast gesagt, du
Ja.
hast da auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Das hat sehr lange gedauert, und man durchläuft ja, soweit ich weiß, bei einer Orthesenversorgung ja auch verschiedene Phasen.
Also es ist sehr interessant. Also man kommt auf die Idee, dass so eine Orthese eventuell helfen könnte. Dann stellt man einen Antrag auf Versorgung und dann wird der vom MDK geprüft, ob man überhaupt in Frage kommt für die Erprobung.
Ja.
Also ich weiß, dass diese Sachen sehr viel Geld kosten. Das ist mir klar. Aber ich weiß auch, dass vielen Menschen dieser Weg aufgrund von vielen anderen Dingen oder Nebenerkrankungen oder ähnlichem von vornherein verwehrt ist, was schade ist. Weil Menschen können deutlich mehr leisten und schaffen, auch mit so einer Hilfe, als das vielleicht vom medizinischen Dienst oder von irgendwelchen Ärzten pro forma gesehen wird. Und diese Erstentscheidung ist erstmal eine pro forma Entscheidung. Ich habe dann zum Glück mit Hilfe von einer Orthopädin und mit Hilfe von einem Psychologen, das gehörte mit dazu, von einem Psychologen, der mich einschätzen konnte, und von dem Psychiater, diese Probeversorgung bekommen, musste dann Probe laufen, ähnliche Dinge, da wurden dann Filmaufnahmen von gemacht, die wurden dann an die Kasse geschickt, dann wurde die Schiene abgelehnt. Trotzdem. Aber es war für mich nicht mehr akzeptabel. Ich hatte die Schiene einmal ausprobiert. Ich hatte erlebt, wie die Schiene für mich ist und hatte noch die Kraft, darum zu kämpfen. Hab dann Widerspruch eingelegt und musste dann mehrmals noch zum MDK mit Gutachten und ähnlichem und habe dann endlich tatsächlich diese Schiene nach etwas über 2 Jahren bewilligt bekommen. Dieser Moment, wo die Schiene fertig war, auf Maß gefertigt, mit Hilfe dieser Versorgung über die Seabrace noch zusätzlich, den habe ich als so positiv abgespeichert. Das ist ein Sieg. Das war ein Sieg für mich, aber gleichzeitig auch ein Sieg gegen Systeme.
Ja.
Denn was einem bewusst wird, wenn man erkrankt ist, man fällt in ein System. Und diese Systeme machen einen erstmal wehrlos, weil man nicht weiß, wie die funktionieren. Wenn nicht die Möglichkeit besteht, sich dieses Wissen zu beschaffen über die Funktion dieser Systeme, dann ist man denen als Spielball ausgeliefert.
Ja, absolut.
Und dafür braucht man eben Menschen, die Wissen haben, die Fachwissen haben, die die Systeme kennen, die einen durch die Systeme begleiten können. Und daran mangelt es. Also daran mangelt es wirklich. Ich erlebe es, als ich vor der Magenerkrankung jetzt war, ich ja regelmäßig noch unterwegs, auch in Beratungseinsätzen oder in psychologischen Gesprächen von Unfallopfern oder ähnlichem, weil das so mein Hauptbereich ist, den ich abgedeckt habe. Wie oft die alleingelassen werden, wie oft ihnen nicht gesagt wird, ihnen steht eine Schwerbehinderung zu, ihnen steht ein Pflegegrad zu. Alles Dinge, die diese Menschen ja dann begleiten und in diese Systeme einführen und dann auch aufklären können, wie diese Systeme genutzt werden können, nicht benutzt als Missbrauch, sondern als benutzt als das, was der Mensch wirklich braucht.
Ja.
Was uns ja manchmal vorgeworfen wird uns Kranken. Warum willst du
Ja,
Pflegegrad?
sicher.
Ja, also ich kann nicht mehr putzen, ich kann nicht mehr knien, ich kann nicht mehr auf die Leiter. Das geht nicht.
Ich wollte gerade sagen, mit dem Pflegegrad ist es ja noch nicht getan. An dem
Nein, nein, nein.
Pflegegrad hängt ja noch ganz viel mehr Gelder, die man beantragen kann, zum Beispiel für eine Haushaltshilfe, zum Beispiel für
Ja.
Verhinderungspflege und. Da hängt so viel dran und eigentlich müsste es eine Broschüre geben, wo
Die
steht,
gibt's.
was man alles beantragen kann. Also
Die
meine Tochter
gibt's.
ist schwerst mehrfach behindert, die ist zur
Ja.
Welt gekommen. Ich habe nicht gewusst, dass man für ein Kind einen Pflegegrad beantragen kann.
Ja, ich weiß es. Ich hätte dich da
Ja,
beraten können.
jetzt weiß ich es auch.
Ja, Es ist schon interessant. Auch jetzt in Folge der Krebserkrankung. Ich habe vorher Pflegestufe 2 gehabt, weil ich ja selber auch noch ein bisschen tätig sein wollte. Da habe ich immer gesagt, okay, das reicht. Das reicht vollkommen aus. Das ist die Unterstützung, die ich benötige im Moment. Mehr brauche ich nicht. Wo ich jetzt die Krebsdiagnose bekommen habe, war mir klar, damit komme ich nicht aus. Ich habe also einen Verschlimmerungsantrag gestellt. Und das, was ich immer wieder erlebe bei diesen Pflegeanträgen, ist, entweder werden die Leute, die Pflegeanträge aufnehmen, sagen wir so, werden nicht genügend geschult oder sind überlastet, was auch immer. Die Ergebnisse dieser Pflegeanträge, zum Beispiel meiner jetzt, den ich jetzt bekommen habe, der nach Aktenlage entschieden ist, wenn ich den lese als der betroffen ist und feststelle, dass Grunderkrankungen, die wichtig sind, nicht berücksichtigt werden, dass bestimmte Dinge, die jetzt aufgrund meiner Krebserkrankung Fakt sind, also auch nicht angezweifelt werden können, wie Angst um sein Leben, das ist normal, ja. Angst vor der Zukunft oder viele andere Dinge, die mit dazukommen, die alle relevant sind für eine Beurteilung innerhalb der Pflegestufe, dann ist das wie eine Beleidigung. Das tut weh.
Ja.
Ja. Und in so einer Situation dann die Kraft zu finden, da Widerspruch gegen einzulegen und dagegen zu kämpfen, ist eben für viele fast nicht möglich. Ich habe das Glück, die baut mich auf.
Ja, und kann dich vielleicht auch ein bisschen unterstützen bei der Beantragung, weil das kann unsere Tochter jetzt nicht. Also bei uns bleibt der ganze bürokratische Kram an uns hängen und es ist ja teilweise auch nicht nur eine Sache, um die man kämpft, sondern es ist der Grad der Behinderung, es ist
der neue Rollstuhl, das neue Bett, das alles, all die Dinge, die angepasst werden müssen im Laufe der Zeit, wo man wächst.
Genau, man wächst und das haben Kinder so an sich, die wachsen noch, die brauchen
das
teilweise dann größere Sachen, haben das vorher genehmigt bekommen von der Krankenkasse und dann heißt es auf einmal, nee, also Wachstum zählt hier nicht für eine neue Versorgung. Nee.
Es gibt eine Grundversorgung, 2 Paar Schuhe pro Jahr bis zu einem bestimmten Alter. Wenn die Füße der Kinder dummerweise in der Zwischenzeit etwas schneller wachsen, dann hat man Pech gehabt, wenn man Orthesenschuhe oder Ähnliches braucht. Dann muss man darum kämpfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe in den letzten 8 Wochen 14 Kilo abgenommen. Meine Schiene passt nicht mehr. Es verstimmt dich, weil meine Beine natürlich streichholzdünn geworden sind. Wenn ich jetzt versuchen würde, in dieser Situation gerade die Schiene anpassen zu lassen, über die Kasse, das ist ja ein erheblicher Aufwand und es kostet auch Geld, gar keine Frage. Dann würde es Probleme geben, das weiß ich. Ja, das heißt also, ich behelfe mich momentan, weil ich dem momentan ausweiche. Obwohl ich eigentlich
weil du gerade im Moment die Kraft nicht dazu hast.
Nee, habe ich nicht. Das wäre zu viel. Ja.
Ja.
Ich muss mich auf bestimmte zentrale Dinge konzentrieren, wie jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt einfordere, dass ich eine Unterstützung bei meinem Flüssigkeitshaushalt kriege, weil die Ernährungsberatungen alle sagen, ja, ihre Probleme mit der Ernährung, die gibt es nicht. Ja. Das kennen wir nicht. Ja. Das haben wir so noch nie erlebt. Mein Pflegedienst, der mich hier versorgt, der sagt, ja, haben wir schon erlebt. Aber entscheidend ist eigentlich das, was ich fühle, was ich merke, was ich auch körperlich an Reaktionen bekomme, was ich einordnen muss und wo ich mir dann Gedanken drüber machen muss, was davon hat sich verändert, dass mein Zustand gerade so schlecht ist, wie letzte Woche, diese 2 Tage. Dann muss man das Symptom rausfinden oder den Grund rausfinden und der war bei mir eindeutig im Zusammenhang mit der Ernährung zu sehen, dann muss man auch die Entscheidung fällen, selber leider, und sagen, ich mache das nicht mehr. Ja. Aber da muss man Alternativen finden. Alternativen ist das, was man als Kranker, als chronisch Erkrankter immer haben muss. Man muss versuchen, Alternativen zu finden. Ich kann nicht mehr die Leiter hochsteigen, die Dachrinne sauber machen. Kein Problem. Dafür gibt es Menschen, die das für mich erledigen. Es gibt Hilfen. Ich kann wen beauftragen, entweder Freunde, Verwandte, wenn die da sein sollten. Oder eben diese offizielle Schiene gehen, dass das dann eben ein Pflegedienst machen muss oder ein Haushaltsdienst oder ein Hauswirtschafter oder wer auch immer. Da bekomme ich Unterstützung zu. Die Situation kennst du auch mit deiner eigenen Tochter. Das bleibt nicht aus. Man kann nicht alles selber. Ja. Die Alternativen sind wichtig, ja, sich die zu schaffen. Und das ist,
und den Mut zu finden, ja zu sagen und zu sagen, ich schaffe es nicht mehr, ich nehme die Hilfe an. Das hat bei uns auch ein paar Jahre gedauert.
Ja, definitiv. Also bis ich gelernt habe, Hilfe anzunehmen in dem Maß, wie ich es heute tue, oder in die Selbsteinsicht habe, dass ich bestimmte Dinge eben nicht mehr machen kann, das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Und meiner Meinung nach, wenn absehbar ist, dass Erkrankungen chronisch werden, gehört für mich heutzutage auch unablässig dazu eine psychologische Betreuung. Weil diese, nehmen wir eine Verhaltenstherapie, Verhalten zu hinterfragen, in Frage zu stellen und andere Menschen, andere Lösungsmittel in sich selber aufzuschlüsseln, das hilft ungemein. Was hilft es, wenn ich von außen zu hören kriege, das darfst du nicht mehr, wenn ich es selber nicht einsehe? Wenn ich aber,
das hält dich doch auch ein bisschen am Leben, dass du ein Ziel hast, wonach du strebst.
Genau, richtig. Und mein Ziel ist eben, ich möchte gerne noch eine ganze Weile leben. Das werde ich auch tun. Wenn es schief geht, geht es schief. Ja, dann ist es so. Ja. Wir sind, wie sagt man heute so schön, clear in der Beziehung. Das heißt, meine Frau weiß, was ich darüber denke. Die weiß, welche Wünsche ich habe, wenn es schief läuft. Aber ich glaube ganz einfach daran, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann ist es so. Ja. Dann habe ich aber das Gefühl, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt all das getan, was ich tun konnte, um mein Leben lebenswerter zu machen, aber auch das meiner Umgebung. Weil alles das, was mir gut tut, was mich dazu befähigt, freier leben zu können, unterstützter leben zu können, unterstützt auch immer Familie. Immer.
Ja.
Und das muss einem auch erstmal bewusst sein. Ich nehme Hilfe an, damit auch meine Familie Hilfe bekommt. Du hattest eben mal so angesprochen, was es alles so für Hilfen gibt. Eine sehr interessante Sache genannt. Kurzzeitpflege.
Mhm.
Ich hätte gerne mal meine Frau entlastet und würde in eine Kurzzeitpflege gehen.
Aber es gibt keine Plätze.
Nein, es gibt für mich keine Plätze. Dazu bin ich noch zu jung, dazu bin ich noch nicht krank genug anscheinend. Ja? Die gibt es nicht. Ich kann in ein Altersheim gehen. Wenn ich ehrlich bin, da möchte ich nicht hin. Also ich habe in letzter Zeit viele Altersheime erleben müssen, weil Eltern und Schwiegereltern ins Altersheim gekommen sind, da auch verstorben sind. Teilweise waren die gut, teilweise nicht ganz so gut.
Mhm.
Aber das wäre für mich keine Entlastung. Das wäre für mich keine Entlastung. Ja? Diese Möglichkeit der Kurzzeitpflege für jüngere Leute, für jüngere Erkrankte, das wäre ein Traum. Ja? Wo man im Prinzip 2 Wochen mit therapeutischer Unterstützung Urlaub machen könnte, seine Familie zu Hause entlastet würde, das wäre etwas, was eine Einrichtung wäre. Ich glaube, die würde so überlaufen, weil wir haben viele jüngere Erkrankte. Das wäre ein Traum. Ja.
Der Bedarf ist da, ja.
Ja. Ja.
Wusstest du, dass man auch im Hospiz Urlaub machen kann?
Mhm. Das ist immer so eine Sache. Hospiz ist ja belegt mit einem bestimmten Sinn.
Ja, viele denken, und man geht dorthin, um zu sterben.
Genau, das ist ja auch eigentlich so.
Ja.
Ja, ja. Das ist die Institution, wo man hingehen kann, wo man im Frieden gut unterstützt, gut betreut, heute noch tatsächlich die letzten Monate oder letzten Wochen seines Lebens verbringen kann. Wo man relativ sicher sein kann, dass es eine sehr gute Unterstützung ist, im Gegensatz zu anderen Institutionen. Aber wenn ich jetzt noch, wie bei mir jetzt, chronisch erkrankt, vielleicht erschöpft bin, Und ich will einfach mal 2 Wochen auch meiner Familie und mir eine Auszeit gönnen, mich dann in so eine Umgebung zu bringen, die so belegt ist. Das weiß ich nicht. Ob das nicht demotivierend ist. Das ist für mich nicht so ganz klar. Es wäre für mich zum Beispiel nicht der Weg. Ja? Weil das wäre mir dann zu, darf man das sagen, bedrückend. Ja?
Ich verstehe, was du meinst. Also wir haben es auch noch nicht getan. Ich kenne aber Familien, die dort regelmäßig 1-2 Mal im Jahr hinfahren, die das einfach für sich als Familie nutzen. Die sagen, hier können wir nur wir als Familie sein. Wir haben nicht mehr die Arbeit im Rücken, den Haushalt oder sonstige Termine. Unser Kind, also in dem Fall sind es Kinder, ist gut betreut. Und wenn Geschwisterkinder da sind, dann haben die auch mal nur Zeit, sich auf das Geschwisterkind zu konzentrieren oder das Kind vielleicht auch im Hospiz zu lassen und Ausflüge zu machen oder selber wegzufahren. Also es ist nochmal eine ganz andere Situation, die dann für alle Beteiligten unterstützend ist. Aber auch wir haben für uns noch nicht den Schritt gewagt, das zu tun.
In deinem Fall gäbe es auch noch andere Möglichkeiten. Diese Familienunterbringung, diese, ich weiß nicht, welche Grunderkrankung deine Tochter hat. Da gibt es bestimmte Häuser, Franziskushaus, dann gibt es Privateinrichtungen, die solche Dinge möglich machen, wo wirklich dieses Bedürfnis erfüllt wird, ohne diesen Nimbus. Ja. Ich habe mit Autisten gearbeitet oder mit Menschen mit Trigeminie 21, die ich betreut habe, beraten habe, unterstützt habe bei einem Familientreffen über ein Wochenende, was stark unterstützt war, auch durch Fachpersonal. Diese Verbände, die haben sehr viele Möglichkeiten, sowas zu tun. Aber für den allgemeinen, normalen Erkrankten, der dann auch nicht mal spezifisch erkrankt ist, sondern irgendwie sowas Schwammiges, kein Mensch genau weiß, warum alles so ist, da gibt es sowas nicht. Ja, also es gibt Fachverbände für ganz viele Sachen. Ich könnte in den Schlaganfallbereich gehen. Habe ich auch mal angedacht, bin aber nie hingegangen, weil ich immer gedacht habe, muss nicht. Ich könnte in den Bereich Krebserkrankte gehen, klar, habe ich auch. Also ich habe mich ausführend informiert damals und bei der ersten Krebserkrankung und mich da kundig gemacht und habe mich auch in Verbindung gesetzt mit denen, aber das ist wieder eingeschlafen. Also ich bin nicht regelmäßig mehr zu den Treffen gegangen oder ähnliches, weil ich eben in einem anderen Verband gut aufgehoben bin. In mir selber, in meiner Familie, in den Tätigkeiten, die ich noch kann, dann fängt man sich irgendwie da in dem Bereich selber auf. Aber wenn man darauf angewiesen ist, mit anderen Menschen in den Austausch zu gehen, um Informationen zu bekommen, dann sind diese Gruppen unbezahlbar. Ja.
Ja.
Wobei ich immer skeptisch bin, diese Gruppen nur nach einzelnen Krankheiten zu sortieren. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Weil
ja, das ist schwierig.
Diese Spezialisierungen sind für mich immer kritisch zu sehen. Es gibt für den Sport zum Beispiel Lehrgänge für Behinderte für Selbstverteidigung. Wir haben in Köln, da gibt es auch eine Radiosendung drüber, einen Lehrgang gemacht, den haben wir aufgemacht für alle Behinderungen. Also jeder, der in irgendeiner Art und Weise behindert war, wie auch immer, durfte da hinkommen. Keine Spezifizierung. Das heißt also eine Zusammenführung von ganz vielen verschiedenen Erkrankungen, Behinderungen. Die Lösung, sich wehren zu können, war das Hauptziel für alle. Das war so eine geniale Idee. Also mein Kollege, der das damals mit mir gemacht hat in Köln, und ich, wir waren so begeistert. Und das ist ein unheimlicher Aufwand, unheimlicher Betreuungsaufwand auch. Da kann man auch kein Geld mit verdienen. Beim besten Willen nicht.
Ja.
Also wenn dieser Verein nicht dieses Engagement gehabt hätte, wäre es nie dazu gekommen. Aber das war so erfüllend, zu erleben, wie auch die verschiedenen Einschränkungen, Behinderungen, wie auch immer man das nennen will, sich gegenseitig ergänzen können und nicht nur in ihrer eigenen Behinderung unterstützen, sondern sich ergänzen. Das war irre. Also es hat so viel Spaß gemacht. Und das ist so, wo ich so manchmal denke, das wird manchmal zu sehr immer in eine Ecke gedrängt. Also du bist Autist, du bist, weiß ich was, Schlaganfallpatient, du bist Herzpatient. Ja. All diese Dinge, die werden dann immer so ganz speziell gemacht. Und die eigentlichen Krankheiten werden davon getrennt, ja, und auch separiert, obwohl man sich als Erkrankter immer austauschen kann. Ja.
Ja.
Das ist die Erfahrung, die man da weitergeben kann. Die Sachen, die ich in Reas erlebt habe, durch andere Kollegen, durch Tipps, die ich da kennenlernen durfte, die waren zum großen Teil viel ergiebiger und viel wertvoller für mich als alles das, was an Therapie in der Reha passiert ist.
Die das haben kann ich so unterschreiben. Ja.
Ja.
Das kann ich wirklich so unterschreiben.
Ja.
Wir haben jetzt hier ganz viel über Netzwerke, Unterstützungsmöglichkeiten gesprochen, wie du mental drauf bist. Also du scheinst ja wirklich im Reinen mit dir und deinen Krankheiten zu sein. Und wenn ich es mal so ausdrücken darf, wirkst du ein bisschen wie ein Lebenskünstler oder ein Überlebenskünstler.
Ich würde das nicht so nennen.
Warum?
Ich glaube, ich habe begriffen, dass ich mit jedem Schritt, den ich weniger körperlich machen kann, einen Ausgleich finden muss, der für mich jetzt der Weg Sprache ist oder der Weg ist, mich einzubringen in etwas, was ich sprachlich vermitteln kann. Und ich versuche, mich immer wieder neu zu erfinden. Ob das jetzt Überlebenskunst ist, weiß ich nicht. Überlebenskunst habe ich bei der Bundeswehr gelernt.
Ja, oh je.
Ich bin Fallschirmspringer gewesen, Einzelkämpfer, da habe ich Überlebenskunst gelernt. Das ist für mich nicht vergleichbar mit dem, was ich jetzt tue. Ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten, die Möglichkeiten zu finden, die mir das Leben am lebenswert machen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe jedes Erkrankten. Das ist so die Kernaufgabe für mich, die ich auch versuche zu vermitteln, wenn ich es darf. Ja.
Du hast ja auch gesagt, du bist mit deiner Frau viel im Wohnmobil unterwegs.
Ja.
Und schaffst damit wahrscheinlich schöne Erinnerungen.
Ja. Viele Dinge, die materielle Dinge waren mir noch nie so besonders wichtig, das muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe im Laufe der Jahre gelernt, diese kleinen Sachen, diese Bilder, die man aufnimmt, egal ob bei einem Museumsbesuch oder die Erlebnisse, die ich jetzt auch im Chor zum Beispiel habe. Ich bin im Rockchor 60 plus in Viersen. Diese Begegnung mit den anderen Menschen, dieses gemeinsame Singen und dann vielleicht auch mal einen Auftritt haben oder so. Wir waren im Mönchengladbach im Stadion damals eingeladen und haben da gesungen. Das sind so Erlebnisse, die man niemals vergisst. Ja? Das sind so Sachen, die die Bilder nach vorne holen in den Augenblicken, wo es einem schlecht geht.
Ja.
Die Gärten von Monet, die wir besuchen durften und die ich dann gesehen habe. In der Therapie habe ich versucht zu lernen, zu malen. Nicht, dass ich jetzt ein großer Künstler geworden bin, aber die Bilder, die ich mittlerweile schaffe, für mich, nicht zum Verkauf, sondern für mich, die sind mir wichtig. Die sind ein Ausdruck von dem, was ich erlebe.
Welche Hilfsmittel hast du noch in deinem Alltag? Also du hast einen Rollstuhl, du hast die künstliche Ernährung kurz gehabt, du hast die Orthese.
Ja. Ich habe ich hab noch einen elektrischen Antrieb, also die Emotion am Rollstuhl.
Ach, genau.
Die sind für mich sehr wichtig, weil die Handkraft ist teilweise durch die Einschränkung vom Schlaganfall nicht mehr so vollständig da. Deswegen ist sie sehr wichtig geworden für mich. Dann habe ich, was man so alles hat, Gehhilfen, Duschhocker, Anziehhilfe für die Strümpfe. Im Laufe der Zeit sammelt man ja ganz viele Sachen an, die man dann auch tatsächlich braucht oder auch nicht mehr braucht oder wieder braucht. Das ist total interessant. Ja. Also alles Dinge, die dann im Laufe der Zeit dazukommen und die einen dann unterstützen in der Erkrankung.
Ja, absolut.
Ein E-Mobil habe ich mir damals mal besorgt, was ich auch regelmäßig benutze im Urlaub, weil weite Strecken laufen geht auch mit dem Seabreeze nicht. Ich habe so ein kleines, das ist total klasse, das klappt sich selber zusammen. Das habe ich mir mal gegönnt, mit Hilfe der Unterstützung der Kasse, aber dann noch einer Zuzahlung. Da bin ich auch immer noch sehr froh, dass ich das habe. Ich versuche jetzt gerade einen Vorschubantrieb für den Rollstuhl zu bekommen, weil Rollen ist im Moment eine Katastrophe mit dem Port. Also es tut unheimlich weh, die Stoppfunktion, die man da hat.
Den Port hast du wegen der Chemotherapie, ne?
Ja, genau. Ja.
Ja.
Mal gucken, ob es klappt. Ich bin auf jeden Fall befähigt, dieses Ding zu bedienen. Die Erprobung war schon.
Wir drücken ganz fest die Daumen.
Dankeschön.
Wie sieht's denn sonst bei dir aus? Hast du außer der Chemotherapie noch andere Behandlungen, die du regelmäßig hast?
Im Moment außer Krankengymnastik nichts. Nee.
Und die kannst du trotz der Chemotherapie gerade auch fortführen?
Letzte Woche musste ich sie absagen. Heute Nachmittag werde ich sie in Anspruch nehmen können, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich habe eine psychotherapeutische Begleitung natürlich über die ganzen Jahre jetzt auch zusätzlich, die auch sehr wichtig ist und versuche das irgendwie in Anspruch zu nehmen, soweit es irgend möglich ist.
Ja, das ist wichtig, dass man mobil bleibt und in Bewegung bleibt, ne?
Ja, wenn man die Kraft dazu hat.
Wenn man die Kraft dazu hat, das stimmt. Und du fährst dann dahin oder kommen die zu dir nach Hause?
Krankengymnastik versuche ich immer noch selber hinzufahren. Und jetzt hier zu Hause, die künstliche Ernährung war zu Hause. Die flüssige Unterstützung wird auch hier zu Hause sein im Moment, weil ich eben gar nicht immer in der Lage bin, unter der Schwere der Chemotherapie all das zu tun, was ich eigentlich vorher getan habe.
Ja.
Und während der Chemotherapie und jetzt der Operation und der Nachsorge habe ich auch alle anderen Tätigkeiten eingestellt, was mir schwer gefallen ist, aber ich mache im Moment nichts, weil ich bin mir momentan wert, nichts zu tun, sondern mich ausschließlich um die
Krankheit
zu kümmern.
Du brauchst die Kraft für dich selber.
Genau, richtig.
Hast du noch einen Wunsch, den du am Ende unseres Gesprächs loswerden möchtest?
Was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, dass Patienten ernst genommen werden. Dass, wenn ich sage, das fühle ich, oder das ist für mich gerade nicht gut, dass das von Ärzten, von Therapeuten, vom medizinischen Dienst, vom Pflegedienst ernst genommen wird, dass Patienten ernst genommen werden. Das würde ich mir wünschen. Mein größter Wunsch. Für mich und für alle anderen. Weil, was man da erlebt, ich habe jetzt in den 6 Wochen, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, wieder so viele Sachen erlebt. Einfach nur ein Albtraum. Ja. Das ist nicht möglich, sowas. Das wäre mein Wunsch.
Das wünsche ich auch allen Patienten. Was mir wirklich aufgefallen ist jetzt in unserem Gespräch, du redest ganz viel über andere, hast Wünsche für andere und stellst dich selber sehr in den Hintergrund. Aber jetzt aktuell mit der Chemotherapie sagst du, jetzt geht es um mich, ich muss für mich die Kraft haben und jetzt mal alles andere in den Hintergrund stellen und mich mal nur um mich kümmern. Ich danke dir, dass du trotz deiner Chemotherapie gesagt hast, du würdest gerne ein Gespräch mit uns führen, anderen Mut machen und hast trotzdem ja noch ein bisschen Kraft über das Gespräch mit uns zu führen und über dich und deine Erkrankungen zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Was gibt's Neues von Merle?
Für den Kindergarten hat Merle in ihrem Rucksack immer ein kleines Buch, wo die Therapeuten uns Infos reinschreiben können, weil Merle uns ja nicht erzählen kann, was in den Therapien, die während des Kindergartens mittlerweile ablaufen, passiert, dadurch, dass sie halt nicht sprechen kann. Und unser Logopäde hat uns jetzt eine super lustige Geschichte da reingeschrieben. Die nutzen momentan einen Talker, also ein Tablet, wo Merle übers Drücken Ja und Nein und Hallo und Tschüss kommunizieren kann. Und das funktioniert richtig gut. Und im freien Reden, also ich gehe mal davon aus, er hat gezielt Fragen gestellt, hat Merle erzählt, dass der Papa den neuen Speichenschutz für den zweiten Rolli, Merle hat ja zwei Rollstühle ausgesucht hat, und dass sie total stolz darauf ist. Und dann hat er, also unser Logopäde, am Ende hinten geschrieben, stimmt das? Und es stimmt. Die erzählt immer so lustige Geschichten dann auch. Und es kommen so tolle Gespräche dabei rum. Das macht mich immer richtig stolz. Und manchmal lese ich diese Stories, die da gelaufen sind, dann denke ich manchmal so, das hat mein Kind erzählt, das ist richtig schön. Also sie hat auch schon erzählt, dass wir schon im Urlaub am Meer waren und ja, sie lügt nicht, es stimmt alles. So, jetzt entlasse ich euch hier. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich habe hier gerade eine Schale mit Obst neben mir stehen. Es duftet wunderbar nach Frühling und Sommer und mit diesen Frühlingsgefühlen lasse ich euch jetzt in Ruhe, bis wir uns in 2 Wochen wieder zu einer spannenden Folge hören. Bis bald. Tschüss.
Das war Let's Talk. Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt. Es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk. Mutmacher. Geschichten, die verbinden.